Ich finde es zunehmend schwer, wo ich jetzt beständig in den Vereinigten Staaten lebe, mich auf etwas hier im deutschsprachigen Raum vorzubereiten. Manchmal hat man mich gebeten, eine Mission zu bestimmten Themen vorzubereiten. Und ich finde es psychologisch einfach unmöglich, dort in diesem englisch sprechenden Lande eine Predigt auf Deutsch oder eine Predigtreihe vorzubereiten. Also das nur einleitend für die Probleme, die ich vielleicht habe, indem ich mich also Deutsch ausdrücken will. Und wenn es nicht immer der beste Ausdruck oder die beste Redewendung ist, dass ihr dafür Verständnis habt. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Ich kann nicht ehrlich sagen, ich freue mich, vor euch hier zu stehen und zu euch zu reden, um ganz ehrlich zu sein. Dieses Thema, und das muss ich gar nicht sagen, aber wir müssen wissen, das hat eine außerordentlich große Bedeutung für uns alle, für unsere Gemeinden. Ich sage seit Jahren, dass unsere Arbeit daran hapert, dass die nächste Generation nicht genügend ausgerüstet wird. Es hapert an der Leiterschaft in unseren Gemeinden. Und es liegt mir wirklich mehr am Herzen als die Arbeit, da wo ich wohne. Die können für sich selbst sorgen. Ich bin da jetzt in der letzten Zeit endlich wieder eingespannt, aber mein Herz ist hier im deutschsprachigen Raum. Und ihr seid ständig in meinen Gebeten. Da befinden sich seit 50 Jahren Versammlungen unserer Gemeinden und meist ohne Älteste. Wir haben wenig Gemeinden, wo wir Älteste haben. Vor etlichen Jahren hörte ich einen sehr guten Vortrag von einem Mann, den ich nicht nennen werde. Er wirkte nicht im deutschsprachigen Raum. Und er hat eine Gegenüberstellung der Evangelisation und der Gemeindegründung gemacht. Und er hat gefragt, warum kommen wir nicht weiter mit der weltweiten Evangelisation? Und er hat eine Antwort darauf gegeben, er hat gesagt, wir haben uns eigentlich nicht ernstlich darum bemüht. Er hat gesagt, wir sind so besessen von dem Begriff der Gemeindegründung, dass wir die Evangelisation auf die Seite geschoben haben. Und ich möchte sagen, das war ein wirklich eifriger, gottergebener Mann. Er meinte es gut und es lag ihm am Herzen, dass wir nicht mehr Menschen für Christus gewinnen. Aber diese Gegenüberstellung ist meines wegen verkehrt, ist falsch. Also vor allem, wenn man nicht nur eine Gegenüberstellung macht, sondern dass man den einen Begriff gegen das andere ausspielt. Ich glaube, wir alle wissen, wenn evangelisiert wird, nach dem Muster, das Jesus will, dann werden Gemeinden gegründet. Wo erfolgreich evangelisiert wird, da entstehen Brüder und Jünger. In der Apostelgeschichte Kapitel 14, und davon ist schon gesprochen worden, in der Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 52, auch Kapitel 14, Vers 2, Kapitel 14, Vers 20 und 22 liest man von Brüdern und Jüngern. Es ist die erste Missionsreise des Apostels Paulus. Auf der Rückreise, da lesen wir, dass Paulus und seine Mitreisenden in jeder Gemeinde Älteste erwählt hat. Also sie sind erwählt worden. Da wird ein so ziemlich seltenes Wort gebraucht bei dieser Erwählung. Das ist griechisch cheirotoneo. Und wenn man dieses Wort richtig versteht, also nach allem, was ich ausfindig machen kann, schließt dieses Wort eine Beteiligung von einer Gruppe in sich. Es ist nicht nur Paulus und Barnabas, die diese Älteste bestimmt haben. Die Gemeinde wirkte dabei mit. Ich glaube, wir haben ein ähnliches Muster in dem 6. Kapitel der Apostelgeschichte. Und übrigens hier in diesen paar Versen haben wir die erste Begegnung des Wortes Jünger in der Apostelgeschichte. Also 5 Kapitel ohne eine Erwähnung von Ältesten, obwohl wir wissen, dass da Jünger da sind. Es heißt da im 6. Kapitel, Vers 1 in der Apostelgeschichte, als aber in diesen Tagen die Zahl der Jünger sich mehrte, entstand ein Murren der griechisch Redenden gegen die Einheimischen, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Dabei riefen die 12 die Menge der Jünger und sagten, es ist nicht angemessen, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und bei den Tischen Dienst tun. Sehet euch aber, ihr Brüder, nach 7 Männern aus eurer Mitte um, mit gutem Zeugnis voll Geist und Weisheit, die wir für dieses Geschäft einsetzen können. Also das Wort, das hier gebraucht wird für Dienst tun bei den Tischen, wird auch in den nächsten Vers gebraucht, Vers 4. Wir jedoch wollen beim Gebet und beim Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie wählten Stephanus, einen Menschen voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Judengenossen aus Antiochia. Dieses stellten sie vor die Apostel, und nachdem sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger mehrte sich in Jerusalem sehr. Und eine große Menge der Priester wurden dem Glauben gehorsam. Also 3 Begegnungen des Wortes Jünger hier in diesem Abschnitt, und das sind die ersten Begegnungen in der Apostelgeschichte. Die Gemeinde hat die Menschen gewählt, die Apostel haben sie eingesetzt. Also ich glaube, das ist ein Ähnliches, was mit diesem Wort Chaidotoneo dabei im Spiel ist. Übrigens, obwohl wir bis zu dieser Zeit Tausende getauft wissen, die erste Begegnung von Jünger, von diesem Ausdruck. Die Frage ist schon gestellt worden in anderen Reden in diesen Tagen, wie man so schnell Älteste einsetzen konnte. Wir wissen nicht genau, wie lange es ging, dass Paulus diese erste Missionsreise gemacht hat, aber auf der Rückreise konnte er in jeder Gemeinde Katechlesian, konnte er Älteste einsetzen. Ich glaube, da ist ein Element, das wir erkennen müssen, und das ist das Charismatische. In dem Epheserbrief im 4. Kapitel lesen wir, wie Jesus in die Höhe hinaufgestiegen ist, und er hat Gefangene weggeführt, und er hat den Menschen Gaben gegeben. Also das ist in dem 8. Vers vom Epheserbrief Kapitel 4. Und da heißt es im 11. Vers, und er hat die einen zu Aposteln bestellt, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen für das Werk des Dienstes auszurüsten, für die Auferbauung des Leibes Christi. Im Vorübergehen möchten wir doch merken, für das Werk des Dienstes. Es ist eine Arbeit, es ist ein Werk damit verbunden, und es ist ein Dienst. Aber wir wissen, wie das war bei dem Apostel Paulus. Er sagt im Galaterbrief, Kapitel 11, dass das Evangelium, das er verkündigt, nicht von den Menschen ist, und er hat es von keinem Menschen gelehrt bekommen, sondern das ist ihm durch eine Offenbarung zuteil geworden. Das gilt nicht nur für einen Apostel. Es gilt wohl auch für diese anderen charismatischen Dienste. Ich meine, wenn wir das bedenken, hier haben wir eine rettende Botschaft für eine verlorene Welt. Es war eine dringliche Angelegenheit, und Gott konnte nicht warten, bis alle Apostel auf irgendein theologisches Seminar gehen und sich als Apostel ausbilden lassen. So auch bei den Propheten. Wir wissen, diese Offenbarung ist ihnen einfach zuteil geworden. Paulus hat nicht studieren müssen, um ein Apostel zu sein, und so auch bei diesen Ältesten. So konnte er ihnen die Hände auflegen, sie haben diese charismatische Gabe bekommen, und so konnten sie Älteste sein. Natürlich, anhand von anderen Stellen, die wir kennen, da muss die Familiensituation schon gegeben worden sein. Dass sie Frau und Kinder und so weiter hatten, die Familiensituation muss da gewesen sein. Und das ist auch schon erwähnt worden, dass Gott zur rechten Zeit Jesus in die Welt gesandt hat, und dieses jüdische Volk in der Zerstreuung war die Grundlage dessen, was verkündigt werden sollte. Als die Zeit recht war, Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 4, hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt. Nicht nur hat Gott einen Christus für die Welt vorbereitet, Gott hat eine Welt auf das Kommen Christi vorbereitet. Und darüber könnte ich 2 Stunden predigen, ohne weiteres. Das ist aber ganz wichtig, dass wir das erkennen. Das Heil stammt von den Juden. Und da war immer eine jüdische Kerngruppe, die ein Teil der Grundlage der Gemeinde, der werdenden Gemeinde werden konnte. Aber das Charismatische, glaube ich, ist das Wesentliche in Bezug auf diese Frage, wie konnte er so schnell Älteste einsetzen? Warum dauert es uns so lange? Ja, wir haben diese gegebenen Vorteile nicht. Wir müssen wirklich von vorne anfangen. Wir müssen geeignete Männer mit geeigneten Familien finden und sonst müssen wir einfach darauf warten, bis diese Bedingungen gegeben sind. Und ich weiß, was das für eine Geduldprobe, eine Glaubensprobe ist, darauf zu warten, bis wir solche Männer finden. Ich denke an den 17-jährigen Theo Suter, den wir getauft haben, in einer unmöglichen Familiensituation. Ein 17-Jährigen, denkst du daran, dass er zu den Ältesten, zu den ersten Ältesten gehören wird? Da wartet man mindestens eine Generation, manchmal 2 Generationen darauf, bis man geeignete Männer mit geeigneten Familien hat. Wir müssen uns einfach damit abfinden, so wird es wohl gehen im deutschsprachigen Raum und im Großen und Ganzen wird es nicht anderswo anders sein. Wir evangelisieren natürlich ohne Diskrimination. Wir predigen das Evangelium, wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Aber damit ist es nicht alles getan und es gibt einen Teil dieses Missionsauftrages, mit dem wir nicht ganz ehrlich geworden sind rund um die Welt. Das sind die ganz bekannten Worte, aber ich glaube, wir müssen nochmals hören. Jesus trat hinzu zu seinen Jüngern und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt, übrigens alle Exousia, alle Autorität, gegeben in Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet alle Völker zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Wir haben hier eigentlich eine Fußnote in der Zürcher Bibel, die ganz, ganz richtig ist. Machet alle Völker zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, indem ihr sie alles halten lehrt, was ich euch befohlen habe. Diese Lehraufgabe gehört dazu. Und das ist eine langwierige Angelegenheit. Wir wissen, wir dürfen nicht nur pflanzen, wir müssen auch begießen, wir müssen zuwarten, wir müssen jäten. Und dann erst nach einiger Zeit werden wir die Ernte in dieser Hinsicht sehen. Wir evangelisieren ohne Favoritismus, ohne gezielt Familien zu gewinnen. Das ist uns eine ganz große Freude, wenn wir einmal eine Familie gewinnen können. Wir sehen, die haben Kinder und die Kinder kommen auch zum Glauben. Da werden unsere Augen groß und die Ohren spitzen sich zu. Vielleicht eine Möglichkeit hier, dass wir eine biblische Gemeindeleiterschaft finden. Aber wir dürfen nicht deswegen so vorgehen mit der Evangelisation. Es gibt Kirchen, und ich glaube, ich muss hier keine Namen nennen, die ganz gezielt sich auf wohlhabende, gut situierte Leute abzielen. Und ich glaube, das ist grundverkehrt. Also Gott ist kein, es gibt bei ihm keine ansehende Person. Vielen Dank. Also das ist gerade solche Dinge, die mir allmählich aus dem Kopf verschwinden. Aber dabei müssen wir auch darauf bedacht sein, nicht nur, dass wir alle Jünger lehren müssen, es ist auch ganz biblisch, wenn wir nach vielleicht einem inneren Kreis Ausschau halten, mit der Hoffnung, dass sie zu der biblischen Leiterschaft gehören werden. Im 2. Timotheusbrief, und diese Stelle ist auch schon vorgelesen worden, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 2, sagt Paulus zu diesem jungen Evangelisten, und was du von mir gehört hast im Beisein vieler Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Ein Gemeindeältester ist ein Mensch, der gelehrt worden ist. Dieses Lehren gehört dazu und mehr als Lehren, das Wort, das da in Matthäus Evangelium Kapitel 28 19 und 20 gebraucht wird, Mathetio bedeutet trainieren, also ausbilden. Und dazu gehört nicht nur eine Belehrung, sondern ein Einüben in dem, was ein Gemeindeleiter tun muss, was ein Christ, wie ein Christ leben muss. Das gehört einfach dazu. Wir müssen also solche Menschen finden, die eine Begabung haben und dann uns Mühe geben, diese auszubilden, dass sie zu Gemeindeleitern werden können. Ich schlage vor, ein erstes Ziel sollte das sein, dass wir zukünftige mögliche Gemeindeälteste finden und ausbilden. Ist das ein Zufall, dass Paulus schon auf der Rückreise von dieser ersten Missionsreise Älteste eingesetzt hat? Das scheint ihm eine Priorität zu sein. Wir sprechen davon, dass wir Älteste einsetzen. Mein Thema hat mit Gemeinden ohne Ältesten zu tun und ich möchte auch vorschlagen, das sollte eine erste Priorität bei uns sein. Es geht um die Leiterschaft und ich glaube, das muss ich betonen bei dem, was ich hier zu sagen habe. Man kann sagen, es war offensichtlich bei dem Apostel Paulus eine erste Vorkehrung. Gemeinde ohne Älteste am Anfang einer Missionsarbeit ist vollkommen normal. Gemeinde ohne Älteste nach langjähriger Dauer ist nicht normal. Ich meine, wir müssen darauf hinarbeiten, dass wir eine gebührende Leiterschaft in unseren Gemeinden haben. Und dabei, und das ist auch eine Geduld- und Glaubensprobe für uns, dürfen wir nicht voreilig handeln. Wir möchten so schnell wie möglich Älteste haben. Aber damit ist ein großes Verhängnis möglicherweise verbunden. Nicht ein Neubekehrter, 1. Thessalonicher, oder vielmehr 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 6, wo er von den Qualifikationen spricht, nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und dem Gericht des Teufels anheimfällt. Wir haben ein Amtsdenken hier in Europa, wir haben ein Amtsdenken in Amerika, wir haben kleine und große Bürokratien und wir denken an Positionen. Ich überlasse diesen Gedanken des Dienstes, dem Wolfram Morgan. Ich bin davon überzeugt, dass er das gebührend behandeln wird. Aber es ist immer die Gefahr, wo ein Mensch vor anderen Menschen steht, des Amtsdünkels. Und wir haben das erlebt, immer und immer wieder in unserer Arbeit. Und ein Mensch, der unreif ist, da sollte man ihm keine große Verantwortung übertragen. Er kann dadurch zu Fall kommen. Und da ist etwas ganz Großes an Unheil passiert. Das Wort Amt ist sowieso in dem griechischen Urtext meines Erachtens nicht zu finden. Ich lese hier in der Zürcher Übersetzung Kapitel 3 im 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1. Zuverlässig ist das Wort, wenn jemand nach einem Bischofsamt strebt, trägt er Verlangen nach einem edlen Werk. Das Wort ist schwer zu übersetzen, das weiß ich. Episkopos ist eines der bezeichnenden Wörter für einen Gemeindeleiter, also für einen Ältesten. Und hier haben wir das Wort Episkopä. Es ist ein Abstraktum. Ich möchte vorschlagen, dass wir das mit Apostel oder vielmehr Ältestendienst oder Bischofsdienst, eigentlich könnte man sagen Bistum, aber das ist auch ein Wort, das sehr verfärbt ist und das können wir nicht brauchen. Aber es ist ein Abstraktum für die Tätigkeit eines Ältesten, was er alles ist und was er sein soll und muss. Und es ist besser, wir meiden dieses Wort Amt, denn damit ist ein gewisser Amtsstolz verbunden, jedenfalls möglicherweise. Es hat keinen Platz für Hochführen in der Gemeinde des Herrn. Das sollten wir schon längst an der Fußwaschung gemerkt haben. Und es ist auch darüber genügend gesprochen worden. Der Geist des Christus, ihm ist es kein Problem, sich zu bücken und seinen Jüngern die schmutzigen Füße zu waschen. Wie Eichenbäume, da wachsen Älteste nicht über Nacht auf. Wir müssen das einfach als Faktum erkennen und, wie gesagt, uns damit begnügen, aber daran arbeiten, dass diese Menschen richtig ausgerüstet werden für die Arbeit. Und ich glaube auch, dass wir von keinen dieser erforderlichen Qualifikationen absehen dürfen. Nein, wir suchen keine Perfektion. Wir werden keine perfekten Menschen finden, aber wir können unbescholtene Menschen finden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, denn diese Menschen sind Vorbilder für die Herde. Die sind unbescholten, und ich glaube, das ist eigentlich ein Schlüsselwort zum Verständnis, wie wir mit diesen Qualifikationen umgehen sollten. In den beiden Stellen, an den beiden Stellen im 1. Timotheus 3 und in Titus Kapitel 1, Vers 6 und folgend, da haben wir zwei Wörter. Das eine ist anepilemptos. Da kann man einem nichts anbelangen. Da bekommt man einfach keinen Griff, wo man diesen Mann angreifen kann, und zwar in Bezug auf diese Qualifikationen, die vorgeben. Ein Ältester sollte unter anderem gastfrei sein. Und wenn ein Mensch einfach nicht pflegt, andere Menschen in seine Wohnung, in sein Haus kommen zu lassen, er ist dem Besuch abgeneigt, dann ist er eben nicht qualifiziert. Ein Mensch, der dafür bekannt ist, dass seine Türen immer offen sind und dass er die Menschen gerne beherbergt, der ist ein Kandidat dafür. Und so in Bezug auf all diese Qualifikationen. Also er sollte auch ein Mann sein, der erprobt ist. Ein Mann, der seinem eigenen Hause gut vorsteht, der seine Kinder im Gehorsam hält mit Ehrbarkeit. Und dann heißt es, wenn aber jemand seinem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Da sind zwei verschiedene Wörter in dem Urtext. Das eine ist prohistamai, also vorstehen, buchstäblich davor stehen. Und das Wort bedeutet einfach leiten. Wenn er seine eigene Familie nicht leiten kann, wie sollte er für die Gemeinde Gottes sorgen? Dieses Wort prohistamai kann auch falsch verstanden werden. Also manche haben daran irgendeine Autorität gesehen, einen Vorstand. Und ich glaube, da müssen wir etwas vorsichtig sein. Wir werden etwas mehr darüber zu sagen haben. Also das eine Wort ist anepilemptos im 1. Timotheus 3. Und dann haben wir ein anderes Wort im Titus 1, Vers 6, anenkletos. Wiederum, da kann man gegen ihn nichts finden, was man tadeln kann. Und zwar öffentlich muss das der Fall sein. Er muss ein Vorbild der Herde sein. Wir denken wiederum an die Stelle im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 3 und folgend, also in den ersten Versen. Also, ich möchte auch sagen, dass dieses Wort soll in der Zürcher Übersetzung etwas schwach ist. Es soll nun der Bischof bzw. Vorsteher unbescholten sein. Das ist dei im Griechischen. Und dieses Wort bedeutet erforderlich. Es bedeutet muss. Es muss der Älteste so sein. Ich weiß, soll bedeutet eine gewisse Verpflichtung gegenüber, aber das ist ein stärkeres Wort. Und so braucht der Apostel Paulus dieses Wort hier. In dem Titusbrief, Kapitel 1, Vers 5, haben wir zwei Wörter, die die Erforderlichkeit auch betonen. Titus, Kapitel 1, Vers 5. Dazu ließ ich dich in Kreta zurück, dass du das Fehlende noch ordnen und von Stadt zu Stadt Älteste einsetzen möchtest, und zwar wie ich dir aufgetragen habe. Also das Wie ist ganz wichtig. Wenn einer unbescholten ist, Mann einer Frau mit gläubigen Kindern, die nicht heillosen Treibens beschuldigt oder ungehorsam sind und so weiter. Denn der Bischof soll unbescholten sein aus einem Haushalter Gottes. Und da werden die anderen Bedingungen erwähnt. Also, ich denke, wir können mit diesen Begriffen umgehen. Und ich glaube, wenn wir das beachten, dass sie nicht zu tadeln sind in Bezug auf diese Qualifikationen, dann müssen sie nicht perfekt sein. Aber sie stehen nicht unter der Anklage, also so zu sein, dass irgendeine dieser Qualifikationen nicht gesehen werden kann. Übrigens, ich bin davon überzeugt, dass dieses alles verständlich ist und erfüllbar. Dieter, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Wenn wir meinen, wir haben alle Antworten, da sind wir wirklich falsch gewickelt. Und manche dieser Fragen, die gestellt worden sind, sind schwierig. Ich möchte nicht vorgeben, dass es leicht ist. Aber manche dieser Fragen gehen zu weit. Es gibt eine Weise, Fragen zu stellen, die fast einer Einflüsterung naheliegen, dass es unmöglich ist, diese Bedingung zu erfüllen. Bei reifen Gemeinden findet man solche Männer. Hier ist es schwer, es kommt nicht oft vor. Aber bei reifen Gemeinden, und da ist der Teich auch viel größer, kann man sagen, da kann man mehr Fische fangen. Da findet man solche Menschen, bei denen es wirklich klar ist, dass diese Männer qualifiziert sind, in dieser Weise zu dienen. Also, sonst müssen wir sagen, irgendwie war Gott nicht dazu imstande, seinen Willen so mitzuteilen, dass wir damit umgehen könnten und ganz praktisch seinen Anweisungen nachkommen könnten. Also das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Wir können solche Menschen finden, wenn es auch schwer ist. Sonst werden wir die Aussagen Gottes so entmannen, dass sie uns nichts gelten. Wenn wir 1. Timotheus 3 und Titus Kapitel 1 nicht als maßgeblich betrachten können, dann ist alles subjektiv und nach Menschen entschieden. Ich glaube, es ist nicht so. Wenn diese Stellen für uns nicht maßgeblich sind, dann sind wir haltlos. Wir können überhaupt nicht wissen, wie wir Älteste und Diakonen einsetzen können. Mein lieber alter Freund Dieter, der ist auch wirklich lieb und ein Freund. Aber ich möchte das nur einwerfen. Ich glaube, er geht zu weit mit einer Aussage. Und Dieter, du wirst mich verstehen. Ich meine, du hast es öffentlich gesagt. Ich muss öffentlich darauf eine Entgegnung bringen. Ich sage das wirklich im Ernst. Dieter und ich haben die schönsten Spätnachtstunden verbracht in Zürich, wenn er zur Mission gekommen ist. Das Disziplin kam aber mit seiner Frau ins Zimmer, hat gesagt, mein Lieber, es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Und er ging ins Bett. Also, weißt du, so sollen die Frauen uns untertan sein. Also, es ist hauptsächlich eine Aussage, die ich für gefährlich halte. Das ist eine Gewissenssache, ich muss es einfach sagen. Biblische Tatsachen sind zu unterscheiden von unserem heutigen subjektiven Verständnis. Es ist wahr, niemand ist ganz frei von seinen traditionellen Schlussfolgerungen. Das ist wirklich wahr, aber wenn wir das auf die Spitze treiben, führt es uns in einen Nihilismus. Da können wir nichts wissen. Wir denken alles subjektiv. Ich kann nicht behaupten, ich denke immer objektiv. Natürlich habe ich manchmal das Gefühl und alle anderen denken nur subjektiv. Aber ihr wisst, was ich meine. Gott hat uns gewisse Aspekte seines Willens bekannt gemacht und ich glaube, er hat uns damit das Vertrauen gegeben. Ein Vertrauen darauf gegeben, dass wir auch damit praktisch umgehen kann. Ich habe sonst mit Dieter keinen Streit. Ich denke, das müssen wir uns auch überlegen. Also, sonst können wir die Schrift derart entmannen, dass sie keine Bedeutung für uns haben. Dass es lange dauert, Älteste zu bekommen, das kann einem Menschen auch anders zum Verhängnis werden. Und ich möchte darauf eingehen. Wir haben von dem Zwischenstadion gesprochen. Es waren Jünger, es waren Brüder dabei auf der Hinreise in diesen Gemeinden, wo Paulus vorbeigereist war. Er hat sie zu Jüngern gemacht. Aber erst auf der Rückreise hat er in den Gemeinden, offensichtlich bestehenden Gemeinden, hat er Älteste eingesetzt. Also es bleibt nicht aus. Es gibt eben ein Zwischenstadium. Was machen wir inzwischen? Dem Apostel Paulus war das kein großes Problem. Er hat ihnen die Hände aufgelegt, hat ihnen diese charismatischen Gaben gegeben. Die hatten offensichtlich die Familienbedingungen. Und da waren Älteste. Das wäre ganz schön, wenn ich ab und zu ein paar kleine Wunder vollbringen könnte. Ich glaube, wir würden alle viel schneller wachsen. Ich war persönlich und auch die Gemeinde. Aber das ist uns einfach nicht gegeben. Und wir müssen uns damit abfinden. Aber, wie gesagt, es dauert lange. Es kann eine Generation dauern, es kann zwei Generationen dauern. Was passiert in der Zwischenzeit? Wir gewöhnen uns so an diese Zwischenlösung, dass wir denken, das ist normal, es fehlt uns nichts. Warum sollten wir Älteste einsetzen? Das ist eigentlich eine Sache des Glaubens. Der Apostel hat an Timotheus geschrieben, dass er das Fehlende noch ordnen und von Stadt zu Stadt sollte er Älteste einsetzen. Und zwar, wie ich es dir aufgetragen habe. Bis wir Älteste haben, fehlt etwas und es fehlt etwas Wesentliches, nämlich eine qualifizierte, gute Leiterschaft in den Gemeinden. Und das ist eben das Thema in dieser Woche. Ich sage das nicht leichtfertig dahin. Also ich habe mir das wirklich gründlich überlegt. Es kann sein, dass ich mich irre, aber ich kann es nicht anders sehen. Wenn wir solche Menschen gefunden haben und wenn sie derart geistlich geworden sind, und zwar äußerlich nach ihrer Lebensweise, nach ihrem Handeln qualifiziert sind, dann wird eine geistlich denkende Gemeinde sich unter dem Wort beugen und das Fehlende in Ordnung bringen. Ich bin davon überzeugt, Sache des Glaubens. Es gibt keine bessere Lösung als die Lösung Gottes. Und ich denke, diese Gemeindeleiter, das ist etwas, woran wir wirklich ganz ernsthaft arbeiten müssen. In den meisten Gemeinden wird es lange gehen. In manchen Gemeinden kann es vorkommen, dass man nicht so viel Vertrauen zu den betreffenden Männern hat. Man hat Angst, man wird etwas von der eigenen persönlichen Kontrolle verlieren. Oder hat man nicht genug Vertrauen zu dem Kandidaten, dass man ihm das nicht aus der Hand geben will? Ist zu großes Risiko damit verbunden. Es ist wirklich wahr, wenn der Mann nicht dazu taugt und du ihn einsetzt, obwohl die Bibel uns den Weg gezeigt hat, wie wir einen zum Ältesten machen, ist es nicht ganz klar, wie wir einen Entältesten, nicht wahr? Und deswegen müssen wir ganz vorsichtig sein. Das müssen wir in der Furcht Gottes tun. So wie Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, also die Felder sind weiß zur Ernte. Betet darum den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte schickt. Und ich denke, wir müssen dasselbe machen in Bezug auf Gemeindeleiter. Liebe Brüder, das ist eine dringende Not in unseren Gemeinden. Hier sowie auch in meinem Heimatland. Diese Kollektivleitung ist also als Zwischenlösung unumgänglich, es muss da sein. Aber wenn jemand sich weigert, diese vermeintlichen Kontrolle aus den eigenen Händen zu geben, ist es wohl der beste Beweis dafür, dass er persönlich nicht dazu eignet, ein Ältester zu sein. Hier sind wir also auf die Frage der Autorität gestoßen. Und zwar nicht auf die Autorität eines Ältesten, sondern sogar auf die Autorität der Heiligen Schrift. Ich glaube persönlich, dass Gott uns alles, was zum Leben und zum Frömmigkeit gehört, geoffenbart hat durch die Erkenntnis seines Sohnes in dem Evangelium. Und ich glaube, er hat das Vertrauen, Gott hat das Vertrauen, erstaunlicherweise muss ich auch sagen, dass wir damit umgehen können. Also wenn ich daran denke, dass Jesus seine ganze Sache diesen 12 Männern übertragen hat, also geht hinaus und macht mein Werk, das ich angefangen habe. Mensch, also es muss etwas Göttliches da bei ihm sein. Es ist undenkbar für mich. Aber hier möchte ich auch sagen, dass man diese Kontrolle nicht aus der Hand geben will. Das ist wirklich bedenklich, wenn qualifizierte Kandidaten da sind. Wenn er nicht qualifiziert ist und wenn das nicht sichtbar ist, dann sollte man einen nicht einsetzen. Also, geistlich denkende Menschen, ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, dass wir das sagen. Geistlich denkende Menschen werden einen geistlichen Kandidaten erkennen und ernennen. Gott wirkte charismatisch in den Urgemeinden. Er hat Älteste gegeben durch das Werk des Heiligen Geistes. Gott wirkt heute noch durch seinen Heiligen Geist, der in seinem Tempel wohnt, in den Christen und unter den Christen. Nur anders. Das Wort Gottes haben wir, um uns anzuleiten, um uns zu sagen, wie wir denken und wie wir handeln sollten. Und ich bin davon überzeugt, dass er heute noch das gebührende Werk tun kann. Und ich glaube, eine geistlich denkende Gemeinde wird sich demütigen und solche Menschen einsetzen. Autorität der Ältesten. Interessanterweise fehlt dieses Wort Exousia. Total in Verbindung mit einem Ältesten und mit einem Evangelisten. Der Apostel Paulus, die Apostel hatten diese Exousia. Die waren bevollmächtigte Vertreter, Gesandte, Boten Jesu Christi. Aber das Wort kommt nicht in Verbindung mit einem Ältesten oder einem Evangelisten. Und ich weiß dabei, da können Älteste, besonders in meinem Heimatlande, nervös werden, wenn sie sowas hören. Wie ist das? Will der Jack sich nicht fügen unter unsere Leitung? Darum geht es nicht. Wir haben eine Kraft, aber es ist eine stille, geistliche Kraft des Vorbildes. Denn die sind Beispiele, sie sind Vorbilder für die Herde. Lies wiederum 1. Petrus Kapitel 5, die ersten Verse da. Jesus sagte, mir ist alle Autorität des Himmels und der Erde gegeben worden. Das kann übersetzt werden, Autorität, Vollmacht, Macht, Gewalt oder wie auch immer. Hier möchte ich im Vorübergehen auch ein Wort sagen von Vollmacht. Also ich höre manchmal, also Jack, stehe auf und predige das Wort mit Vollmacht. Es ist ein besseres griechisches Wort als Exousia. Paresia. Paresia, Unverschämtheit. Also dass man offen und ungeniert predigen kann. Vollmacht ist etwas, was Gott gibt. Und liebe Evangelisten, liebe Elsen, der hat uns eine solche Vollmacht nicht übertragen. Vor etlichen Jahren hat ein Professor an der Graduate School, der fortgeschrittenen Schule für biblische Studien in Memphis, da hat er in einer anderen Stadt einen Vortrag gehalten. Er sollte über die Autorität der Ältesten sprechen. Dieser Mann hat übrigens 2 Doktortitel und bei dem 3. Doktortitel fehlte nur die schriftliche Arbeit. Er stand auf und hat gesagt, einleitenderweise, ja, also wir müssen uns vergegenwärtigen, dass ich heute über ein unbiblisches Thema spreche. Hat er vollkommen recht. Aber ich sage allen, die das Wort predigen und lehren, ob Evangelist, Lehrer oder was auch immer, wenn du versuchst zu schalten und zu walten aufgrund eines vermeintlichen Amtes und dein persönliches Vorbild und deine Bibelkenntnisse nicht mitarbeiten, kannst du kommandieren, wie du willst, es geschieht nichts. Du kannst sagen, die Schwester so und so hat diese Sünde begangen und anhand der Schrift, nach all diesen Schriftstellen, müssen wir uns von ihr zurückziehen. Wenn die Gemeinde nicht mitmacht, wenn du nicht überzeugend wirkst, durch das, was du aus der Schrift bringst und durch das, was durch dein Leben hindurchleuchtet, wird es nicht geschehen. Das ist manchmal schwer, wenn die halbe Gemeinde alle Verwandte sind, nicht wahr? Also in der kleinen Gemeinde, wo ich aufwuchs, da hat der alte Onkel Billy, weiß nicht wie viele Kinder, aber Kinder, Enkelkinder und Großenkelkinder, da hat er 72. Und ein Großteil davon war die Gemeinde, ein Großteil nicht, denn die Gemeinde hatte kaum 72 Glieder. Aber jedenfalls, wenn du an einem dieser Verwandten handeln wolltest, dann musstest du dich wirklich auf den Heiligen Krieg vorbereiten. Also Gemeinde mit Ältesten ist nicht mein Thema, aber wenn die Gemeinde ohne Ältesten etwas anderes werden will, dann müssen wir uns mit diesem Thema, wie ein Mensch Ältester wird, ernstlich befassen. Und wir müssen schon mit den Jungen anfangen, mit den ganz Jungen. Und wir müssen ihnen klar machen, sie sollten eine christliche Frau haben. Es ist schön, wenn wir unseren Kindern sagen können, also Junge, du sollst vielleicht aufwachsen, und das Wort predigen, du sollst Evangelist werden. Ich möchte sagen, wir sollen etwas weiterdenken. Wir sollen ihnen diese große Not nach Gemeindeleitern klar machen, dass sie Christen, ganz gläubige, gottesfürchtige Frauen heiraten. Und das ist auch etwas ganz, ganz Schwieriges in unseren Gemeinden. Aber ich denke, wir sollen versuchen, ihnen das klar zu machen, damit wir eines Tages solche Gemeindeleiter haben, die wirklich dazu taugen. Ich glaube, es war mein Großvater, der gesagt hat, der war übrigens Gemeindeältester viele Jahre lang, hat gesagt, die Zeit mit der Ausbildung eines Ältesten zu beginnen, ist bei seiner Großmutter. Überlegt ihr euch das? Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nicht zu sehr. Sie müssen die Vorbilder in der Familie sehen. Und je weiter man das zurückverfolgen kann, umso besser. Das ist kein unmögliches Ideal, aber es verlangt wirklich sehr viel Arbeit, viele Belehrung und viel Vorleben. Was für Belege haben wir im Neuen Testament für Gemeindeleiter ohne Älteste? Naja, ich glaube, das ist uns aus diesen Stellen im 1. Timotheusbrief oder vielmehr in der Apostelgeschichte Kapitel 13 und 14 klar geworden. Ich möchte nicht viel Zeit damit verbringen. Wir haben aber abgesehen von den drei Hauptwörtern, die in Verbindung mit der Arbeit der Gemeindeleiter stehen, Episkopos und Presbyteros und Poimen, da gibt es andere Zeitwörter, die wir unter die Lupe nehmen müssen oder jedenfalls sollen. Ich habe dem René gesagt nach seinem Vortrag, er hat mir all meine griechischen Wörter weggenommen. Diese Zeitwörter müssen wir doch ein bisschen studieren. Römer Kapitel 12, Vers 8 zum Beispiel. Und hier sollten wir auch das Charismatische beachten. Römerbrief Kapitel 12 im 8. Vers. Und wir sollten einleitenderweise Vers 3 vor Augen führen. Also Römer Kapitel 12, Vers 3. Denn Kraft der mir verliehenen Gnade sage ich jedem, der unter euch ist, dass er den Sinn nicht höher richten soll, als zu sinnen sich geziemt, sondern darauf sinnen soll, besonnen zu sein, so wie Gott einem jeden ein Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das spricht davon, wir sind ein Leib, aber wir haben die verschiedensten Glieder. Und er sagt, jeder sollte seiner Gabe gerecht werden. Unter anderem, sei es die Gabe des Ermahnens, so werde sie gebraucht in der Ermahnung. Wer gibt, tue es in Lauterkeit. Übrigens, wir finden diesen Begriff des charismatischen Gebens im 1. Korintherbrief, Kapitel 12 und 13. Und also wer gibt, der tue es mit Lauterkeit. Wer die Leitung ausübt, prohistamai, mit Eifer. Das ist in einem charismatischen Zusammenhang. Also wer die Leitung ausübt. Ob dieses Wort sich exklusiv auf Älteste anwenden lässt, das ist vielleicht nicht ganz sicher. Aber das wird schon gebraucht innerhalb der Diskussion der Arbeit eines Ältesten. Wir haben das schon erwähnt im 1. Timotheus Kapitel 3, Verse 4 und 11. Wenn er es nicht versteht, seinem eigenen Hause vorzustehen, wie sollte er für die Gemeinde Gottes sorgen? Da ist ein Wort, das in der Schweiz gebraucht wird, nicht in unseren Gemeinden, sondern in den Staatsgemeinden, Gemeindehelfer. Gemeindehelfer. Das ist ganz gut. Gemeindehelfer. Nicht Gemeindebeherrscher, sondern Gemeindehelfer. Und dann auch in dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 17. Diese Stelle ist auch schon erwähnt worden. Da steht 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, das ist eben das Wort, prohistamai, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Besonders die, welche im Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, einem Ochsen sollst du, wenn er tricht, das Maul nicht verbinden und so weiter. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also das wird für die Arbeit eines Ältesten gebraucht, aber vielleicht nicht exklusiv. Wir sollten uns das durch den Kopf gehen lassen. Also die Rolle eines Evangelisten dabei wird etwas furchterregend in dem Zusammenhang. Etwas später, Vers 22, im 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 22. Oder beginnen wir mit Vers 19. Wieder einen Ältesten nimm keine Klage an, außer auf Aussage von zwei oder drei Zeugen. Die, welche sich versündigen, weise in Gegenwart aller zurecht, damit auch die übrigen Furcht bekommen. Aufgabe eines Evangelisten. Also das war ein Befehl, das war ein Order an Timotheus, wie er da umgehen soll, wenn ein Ältester also wirklich sich versündigt. Natürlich meint er damit eine offenbare Sünde. Und wie gesagt, das ist etwas furchterregend. Die können dich als Evangelisten schon fortschicken. Aber vielleicht ist es Zeit, wenn sie nicht mehr bereit sind, deine Belehrung, deinen Wortdienst anzunehmen, ist es Zeit umzuziehen. Und ich glaube, ich persönlich, ich glaube, das ist schon Erfahrenes. Als ich einmal in deiner Gemeinde es ganz klar zu verstehen bekam, dass ich nicht mehr erwünscht war, zwar von einem Ältesten, dem meine Frau Anstoß gegeben hat, Und die, der Rest der Gemeinde wollte, dass ich bleibe. Da habe ich gesagt, also es gibt keine Diskussion, ich gehe fort. Also ich bleibe nicht sesshaft. Also ich bestehe nicht darauf. Wenn man mich nicht zum Dienst haben will, da bin ich sofort am Packen. Und ich glaube, wir müssen alle bereit dazu sein. Wir werden manchmal zu standhaft, wir sind Pilger auf der Wanderung und manchmal sollte das an uns ein bisschen sichtbarer werden. Allerdings möchte ich dazu fügen, wir sollen das Sitzfleisch haben, wenn wir eine Arbeit angefangen haben, lang genug zu bleiben, um uns selbst, entbehrlich zu machen. Entbehrlich zu machen. Nicht unentbehrlich, sondern entbehrlich zu machen. Ein anderes Wort, das war Prohistomai. Das Wort ist nicht mit hundertprozentiger Sicherheit auf Elis zu beziehen, aber es bedeutet leiten. In dem 13. Kapitel des Hebräerbriefes, und diese Stellen sind schon erwähnt worden, ich möchte auch einen anderen Vers aus diesem Zusammenhang vorlesen. Wieder ist meine Zeit fast vorbei, wie ist das? Okay. Ich wollte viel mehr sagen, aber das ist einmal so. Seid eingedenk eurer Vorsteher, Hebräer Kapitel 3, Vers 7, die euch das Wort Gottes verkündigt haben. Das ist eigentlich das Verbalform als Partizip, hegermai, die hegumenoi. Seid eingedenk eurer Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündigt haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmet ihren Glauben nach. Das ist ein Grund, warum der Älteste wirklich qualifiziert sein muss. So wie er ist, also da sollen die Glieder darauf schauen können und seinen Glauben nachahmen. Oder in dem 17. Vers auch, nein, Vers 17, ja. Gehorchet euren Vorstehern und füget euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft ablegen werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Also wiederum hegeomai, die hegumenoi. Das sind Leiter. Und dann ein Wort, Vers 24, grüßet alle eure Vorsteher und alle Heiligen. Interessanterweise werden die Vorsteher hier zuerst erwähnt. Ich glaube, eine gewisse Schlussfolgerung wurde daraus gezogen, dass die Heiligen zuerst erwähnt wurden und dann die Ältesten danach im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 8. 1:1. Also hier ist es umgekehrt. Ich glaube, wir dürfen nicht zu viel aus einer Stelle herauspressen. Ich muss das andere ganz schnell überfliegen und es ist ein Wort im 1. Korintherbrief, im 16. Kapitel möchte ich zur Hilfe ziehen und da werde ich damit schließen. In dem 16. Kapitel des 1. Korintherbriefes, Vers 15. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, ihr wisst vom Haus des Stephanas, dass er die Erstlingsfrucht von Achaia ist und dass sie sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben. Dass auch ihr diesen Untertan sein sollt und jedem, der mitarbeitet und müht. Wir haben keinen handfesten Beweis dafür, dass dieser Stephanus ein Ältester war. Worum geht es? Es geht nicht um eine Position, es geht nicht um ein Amt, es geht nicht um eine Würde. Es geht darum, dass er und diese Familie sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben. Und darum sollte man solchen Menschen untertänig sein. Es geht um das Werk Christi. Es geht um das Werk des Herrn. Und das ist das Maßgebende. Die Untertänigkeit untereinander ist um Christi willen. Und das sollen wir uns vor ihm beugen. Tut mir leid, vielleicht ein anderes Mal, aber damit bin ich am Schluss. Gott möchte diese Worte segnen. Was ich falsch gesagt habe, er möge vergeben.